Willkommen zu Konzertgeflüster, dem Podcast des Kölner Kammerorchesters. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anja Rensikowski. Mit Bach ins neue Jahr heißt es am 18. Januar 2026 in der Kölner Philharmonie. Mit den Musiker und Musikerinnen des Kölner Kammerorchesters werden gleich drei Flügel auf der Bühne stehen. Gespielt werden sie von drei Pianisten, Pianistinnen, auf die ich mich persönlich ganz besonders freue. Jewgeni Koroljow, Ljubka Hatzigergieva und Anna Winitskaya. Und Jewgeni Koroljow und Ljubka Hatzigergieva darf ich jetzt hier bei mir zu Konzertgeflüster begrüßen. Für viele endet das Jahr mit Bach, wenn sie zur Weihnachtszeit das Weihnachtsoratorium vielerorts auf dem Programm steht. Das Kölner Kammerorchester startet traditionsgemäß jedes Jahr im Januar mit einem Bach-Programm ins neue Jahr. Und in diesem Jahr mit einem besonderen Programm, Konzerte für Cembalo bzw. Klavier und Orchester von Johann Sebastian Bach. Ja, und Bach hat nicht nur für ein Klavier und Orchester, sondern gleich für Werke für mehrere, also für zwei, drei und sogar ein Konzert für vier Klaviere geschrieben. Sie beide haben gemeinsam mit Anna Winitskaya vor einigen Jahren mit der Kammerakademie Potsdam einige Konzerte aufgenommen. Wie kam es dazu, dass Sie sich entschlossen haben, gemeinsam diese Konzerte zu spielen?
Also es war vor vielen Jahren. Das war eigentlich die Idee unserer italienischen Agentin, sehr gute Agentin, Patrizia Garassi. Sie hat dann angerufen und einfach gesagt, ob wir nicht sowas sich vorstellen könnten, in Mailand mit Mailandem Kammerorchester zu spielen. Und dann haben wir so irgendwie gleich zugesagt, weil das ist natürlich sehr schön, schöne Idee und schöne Musik. Und dann haben wir geübt und dann diese Konzerte in Mailand gleich dreimal, glaube ich, gespielt.
Wie sieht es aus? Ist etwas Besonderes, vielleicht auch mit Anna zu spielen? Sie ist eine ehemalige Schülerin von Ihnen. Und ich denke mal, Bach ist auch für jeden Pianisten, für jede Pianistin auch schon in der Ausbildung ganz, ganz wichtig. Wie war das mit Anna? Haben Sie direkt gleich, als Sie mit ihr angefangen haben, mit zu unterrichten, sie war so 17 oder so, als sie zu Ihnen kam, also noch ein ganz junges Mädchen eigentlich, war Bach, das Spiel von der Musik von Johann Sebastian Bach, gleich von Anfang an sehr wichtig?
Ja, das ist ja immer wichtig, ja, nicht nur bei Anna, bei jedem. Also Musik von Bach ist besonders wichtig für die Formierung nicht nur eines Pianisten oder Musikers, sondern auch einer Person. So, das ist meine Meinung. Und deswegen war ich auch erfreut, dass Anna zum Beispiel zu Bach eine Neigung hatte. Aber natürlich haben wir also unterschiedlichste Musiken, die auch mit anderen Schülern gemacht. Und nur dann später hat sie dann sehr gerne zu diesem Projekt angeschlossen, ja, mit Bach-Konzerten. Dabei war noch, also einmal haben wir auch, so, nein, nicht einmal, einige Mal haben wir
mit vier
Klavieren gespielt, noch mit Stepan Simonyan, auch ehemaligen Schüler von mir. Aber dann hat der Mann von Anna vierklavierige Fassung zu drei Klavieren umgearbeitet, ohne dass eine Note verloren gegangen ist. Und das seitdem spielen wir das. Also vor allem, es ist sehr, sehr schwierig, vier Klaviere zu finden, überhaupt irgendwo. Schon drei Klaviere, das ist ein Problem.
Mhm. Ja, da würde ich gerne später noch zu kommen, zu den verschiedenen Instrumenten. Aber ich glaube, wir dürfen nicht unerwähnt lassen, lieber Herr Koroljow, der legendäre Satz, den Sie wahrscheinlich immer wieder hören, auch in Gesprächen, in Interviews, ein Zitat des Komponisten George Ligeti, der einmal bekannt hat, dass er, wenn er auf die einsame Insel müsste, würde er Ihre Einspielung der Kunst der Fuge mitnehmen. Das ist so schön, das wird auch immer wieder gerne zitiert. Aber mich würde interessieren, wie war, Sie haben jetzt auch gerade von Anna erzählt, von Anna Winitskaya und von ihren Schülern, aber wie war Ihre eigene erste Begegnung mit der Musik von Johann Sebastian Bach? Können Sie sich daran erinnern?
Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern daran. Also es ist ja doch Kindheit und an Kindheit erinnert man sich sehr gut noch. Ja. Ich glaube, ich habe angefangen, Klavier zu lernen, also Klavierspielen zu lernen. Und so nach 2-3 Monaten, ich habe also eigentlich, sag mal, gute Fortschritte gemacht. Und dann musste ich das C-Moll-Präludium von Bach spielen. Und ich war so wirklich, ja, sagt man das so, in den Bann gezogen, ja, von dieser Musik, absolut verzaubert. Und das blieb dann irgendwie für das ganze Leben, ja, diese Verzauberung von Bachs Musik. Es ist. Ja, wissen Sie, ein alter Lehrer von mir, sehr toller Musiker, Heinrich Neuhaus, hat gesagt, Bachs Musik ist für ihn wie die Luft. Er braucht das jeden Tag. Ja, könnte ich eigentlich so bestätigen. Ja, das brauche ich immer. Und also, wenn ich diese Musik spiele, dann sage ich normalerweise, dann fühle ich, dass das Universum in Ordnung ist. Mhm. Nur dann.
Mhm. Ja. Und ja. Wie war es bei Ihrer Frau? Wie war es bei Ihnen, Frau Hatziger-Weber?
Ja, also ich habe sehr früh Bach gespielt, aber erste so Begegnung mit diesen Konzerten war in Moskau, als ich ganz am Anfang war im Studium. Ich habe das F-Moll-Konzert mit dem Moskauer Kammerorchester gespielt für Interwieden. Damals war nicht Eurowieden jetzt, sondern für die sozialistischen Länder gab es so eine Intervision war das. Ja. Das haben wir dann mit diesem Orchester gespielt. Später habe ich auch A-Dur-Konzert und D-Moll die Solo-Konzerte. Und damals, als wir noch studierten, mein Mann hat mich begleitet bei D-Moll-Konzert. Damals haben wir sehr viel vierhändig gespielt als Studenten im Studentenheim. Ja. Und später, als wir schon verheiratet waren und in Mazedonien waren, dann haben wir die Doppelkonzerte für zwei Klaviere oft gespielt, haben wir auch in Russland, in Sverdlovsk. Also das war schon sehr präsent in unserem Leben, aber die drei und vier Klaviere haben wir erstmal dann in Mailand. Was später war sehr wichtig, dass wir das mit Herrn Helmut Rilling gespielt haben, mit einer Tournee in Deutschland. Und dann Russland und Frankreich, Rock d'Anteron Festival oder Soul. Das ist irgendwie in unserem Repertoire geblieben, weil das ist eine ganz große Freude, so diese Musik zu spielen. Ja. So, Sie verstehen das. Ja.
Wir wollen auch schon mal so ein bisschen uns einstimmen auf das Konzert und einen kleinen Ausschnitt hören. Ich hatte gedacht, vielleicht ein dritter Satz, ein schnellerer Satz. Hätten Sie einen Vorschlag, was wir jetzt hören könnten?
Also,
ja, ich weiß es nicht. Vielleicht aus dem Moll ersten Satz oder dritten Satz.
Wir haben Anna gefragt, was zieht sie vor?
Und sie sagte, was wir wollen.
Was wir wollen, ja.
Wenn Sie schon mit Anna gesprochen haben und was ausgesucht haben, gerne vielleicht aus dem Allegro, aus dem D-Moll-Konzert, Bachwerke-Verzeichnis 1063, hören wir einen kleinen Auszug. Genau. Die Cembalo-Konzerte entstanden im Rahmen für Aufführungen für das Zimmermannsche Kaffeehaus in Leipzig, wo Johann Sebastian Bach vermutlich mit seinen Söhnen Karl Philipp Emanuel und auch Wilhelm Friedemann, vielleicht auch mit einigen Schülern, die er in der Familie aufgenommen hat, gespielt hat. Und ich finde es interessant, wenn man sich so ein bisschen anguckt in den letzten Jahrzehnten, wer es gespielt hat, da waren es oft auch ja entweder freundschaftliche Verbindungen, aber auch oft familiäre Verbindungen, wie Robert Casazzy, der mit seiner Frau und seinem Sohn zusammengespielt hat. Arthur Schnabel hat das C-Dur-Konzert Bachwerke-Verzeichnis 1061 mit seinem Sohn Karl Ulrich aufgenommen. Und ich habe mich gefragt, natürlich ist es, wenn man im Duo oder auch zu dritt spielt, wichtig, aufeinander zu achten. Aber wie weit ist gerade bei dieser Musik auch so eine persönliche Vertrautheit auch wichtig?
Ja, bestimmt sehr wichtig, weil es ist oft passiert, dass wir einverstanden sind für einige Ideen, weil wir denken ähnlich vielleicht oder erleben das ähnlich. Aber es ist wichtig, dass wir Vertrauen ineinander haben. Und wie Anna sagt und ich auch, unser Chef Bach, der Spezialist, ist bei uns und wir haben sehr großes Vertrauen. Es gibt Diskussionen natürlich, es ist nicht immer, wir sind nicht mit allem sofort einverstanden. Aber wichtig ist, dass wir miteinander erstmal große Freude haben, zusammenzuspielen und dann großes Vertrauen und Respekt gegeneinander. Und das ist, ich glaube, das Wichtigste, wenn man zusammenspielt.
Wie sieht es aus? Im Original sind die Stücke natürlich für Cembalo geschrieben. War das jemals eine Überlegung oder haben Sie von Anfang an gesagt, naja, unser Instrument ist eben der moderne Flügel? Gibt es Vor- und Nachteile beim Cembalo, beim Klavier? Was kann man auf dem Flügel besser vielleicht sogar machen als jetzt auf einem Cembalo? Also gibt es solche Überlegungen? Denkt man darüber nach?
Ja, also ich habe schon längst darüber nachgedacht, natürlich. Aber es ist ja so, es gibt Vorteile und Nachteile. Also Vorteil von dem Flügel, von dem auch modernen Flügel, ist, dass man eigentlich die Polyphonie klarer zum Ausdruck bringt. Weil man kann ja unterschiedliche Farben, unterschiedliche dynamische Niveau benutzen für 3, 4, 5 Stimmen zum Beispiel, ja. Und Cembalo ist natürlich ursprünglich gedacht, ja, als Instrument. Bei Cembalo gibt es Vorteile. Nachteil ist vielleicht, dass man in unseren heutigen Konzertsälen, der Cembalo-Klang kommt vielleicht nicht so gut zum Ausdruck. Ja. Ist ein bisschen zu leise. Immerhin natürlich besser als Klavichord ist es übrigens mein Lieblingsinstrument. Cembalo kann ich spielen, aber ich würde lieber Klavichord spielen, aber Klavichord kann man gar nicht im Konzertsaal spielen. Ja? Man hört nicht. Das kann man nur in einem Zimmer spielen eigentlich. Ja, insofern haben wir uns sowieso dann konzertmäßig natürlich dann entschieden für Klaviere. Und außerdem ja, ich habe Cembalo gespielt, Anna eigentlich nicht, meine Frau auch nicht, also oder sehr wenig, sehr wenig. Also so hat es sich entschieden. Ja.
Wir hatten eingangs schon erwähnt, es gibt natürlich im Konzert ist es natürlich immer, man hört, aber das Auge hört ja irgendwie mit. Und wir werden an dem Sonntag erleben 3 große Flügel auf der Bühne. Und ich finde es immer spannend, wie sind die angeordnet? Das ist ja auch eine Platzfrage. Jetzt ist in der Kölner Philharmonie genügend Platz. Aber entscheidet man, wie die Instrumente zueinander stehen? Ich vermute, es ist auch wichtig, dass man sich gegenseitig gut anschauen kann.
Absolut.
Sehr wichtig. Ja, das ist sehr wichtig. Besonders wichtig, zuerst, wir müssen uns sehen und uns verständigen. Aber es ist wichtig, weil wir jetzt zuletzt ohne Dirigenten spielen, sehr oft ohne Dirigenten. Am Anfang haben wir mit Dirigenten gespielt und einige Male weiter auch nicht nur mit Helmut Rilling, sondern auch mit Andras Scheler. Aber es ist wichtig, weil wir jetzt keinen Dirigenten haben und oft ohne Dirigenten. Und es ist wichtig, dass wir uns gut hören. Natürlich, das ist abhängig von Akustik auch. Aber die Position... Die Position von Instrumenten ist sehr, sehr wichtig, schon ausgedacht, dass wir wirklich sehr, sehr gute Augenkontakt auch haben, nicht nur Ohrenkontakt. Das ist wichtig.
Wie ist es mit der Balance? die Stücke sind vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich an den Anforderungen, allein schon deshalb, weil sie ursprünglich auch für andere Instrumente gedacht waren und Bach sie quasi dann umgeschrieben hat, wie das Konzert 1060, das, glaube ich, für Violine und Oboe geschrieben ist. Merkt man das, dass dann jeder so eine unterschiedliche Rolle auch einnimmt?
Eigentlich, ich glaube, Bach hat das so toll bearbeitet, ja gerade 1060, also Konzert, ursprünglich für Oboe und Violine. Das ist ja so, für Oboe und Violine, das klingt ja so wunderschön, aber Konzert für zwei Klaviere klingt auch gut, weil das ist das war ja der große Meister aller Zeiten wahrscheinlich, der das bearbeitet hat. Naja, wunderbar. Und das Konzert, das Anna und meine Frau spielen, also 1062, ja.
Nein, da muss ich sagen, es ist sehr gut gemacht. Wenn man nicht wusste, dass das für zwei Violinen ist, wenn man das nicht gewusst hat, dann ist, ja. Aber weil wir das wissen und weil wir das kennen, ist im Hinterkopf steht immer diese Vorstellung, dass da sind die Geigen jetzt. Man muss das Singen spielen. Und ich habe dieses Gefühl, ich vergesse nie, dass das für zwei Geigen geschrieben ist. Und das hilft, glaube ich. Das ist keine Störung, es ist mehr Hilfe und Ansporn, irgendwie singen zu spielen.
Wie ist das? Sie haben das schon zu dritt so oft gemeinsam gespielt. Muss man noch viel proben oder vielmehr die Frage, verändert sich was im Laufe der Jahre, wenn man das dann nach ein paar Monaten wieder gemeinsam spielt? Man verändert sich ja auch vielleicht so ein bisschen von der eigenen Persönlichkeit her, das so eine Frage, ob sich auch im Zusammenspiel was ändert im Laufe der Zeit.
Ja, es ändert sich schon was, aber vielleicht nicht so viel, aber immer irgendwas, weil wir uns auch ändern und weil wir vielleicht nicht immer dasselbe sozusagen spielen wollen. Aber nicht vielleicht, wir machen nicht extra irgendwas Neues, sondern es kommt von alleine. Sind ja doch drei Leute und jeder hat ein bisschen gelebt dazwischen. Ja? Und es kommt dann zu neuen Hörweisen oder was weiß ich, Ideen. Aber eigentlich, es kommt so von allein, es kommt schon sehr natürlich. Also wir denken nichts was aus. Ja? Ja, es kommt von allein.
Es ist so, dass Sie haben auch gefragt, ob man das oft spielen oder proben oder wie lange. Es ist notwendig, das nicht nur aufzufrischen, sondern weil diese Ideen kommen, nicht was Neues auszudenken, sondern das mitzufühlen, das, was die Musik uns sagt. Die sagt uns was immer. Ja? Und das ist wichtig, dass man nicht das wiederholt, dass eine aufgewärmte Konserve, die man, das habe ich schon, sondern jedes Mal aufs Neue die Musik als frisch und neu anzunehmen. Das Wichtige ist, dass man frisch dabei ist, dass die Musik nicht als etwas Altes, schon Gespieltes versteht, sondern es ist immer neu. Für uns soll das auch neu sein. Das ist, ich glaube, das Wichtigste.
Ich hätte am Schluss noch gerne eine persönliche Frage. Ist es anders, wenn man ja mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann auf der Bühne geht? Also ist es vielleicht auch leichter, entspannter? Hat man eine größere Freude, gemeinsam zu spielen? Und ja, vielleicht auch mit Anna zusammen, ist da vielleicht auch ein bisschen Stolz dabei, mit der Schülerin auf der Bühne zu stehen und gemeinsam zu musizieren?
Ja, also erstmal die erste Frage würde ich bejahen. Es ist natürlich, also man hat mehr Verständnis, ja, füreinander und für Verständnis der Musik. Ja, was Anna betrifft, ja, stolz ist vielleicht nicht, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie nicht nur als große Virtuosin, sondern auch als Musikerin immer wieder wächst, immer reifer wird. Und ja, das erfüllt mich also mit Freude und Genugtuung. Und das ist einfach, das ist Glück, immer miteinander zu spielen. Wir verstehen uns sehr gut, sehr, sehr gut, wirklich.
Ja. Es ist auch, was ich gesagt habe, wir haben immer sehr gut miteinander umgemacht und wir haben immer einen sehr großen Respektperson bei uns. Der braucht manchmal eine Finesse, dass diese Phrasierung ein bisschen anders ist. Deswegen ist das von beider Seite, von allen drei, ist mit großer wie soll ich sagen, Respekt gegeneinander und mit großer Freude. Wir spielen immer sehr früh, wir sind immer gut gelaunt, weil die Musik ist so. Ja?
Vielen lieben Dank für das Gespräch an Sie beide. Wir freuen uns auf das Konzert und ich habe Sie schon mal erlebt und genau das, was Sie gerade am Schluss gesagt haben, diese Freude, die spürt man auch immer ganz, ganz stark. Ja, wir wünschen allen Zuhörern einen guten Start ins neue Jahr und sagen Dankeschön und bis bald.